Das ist eigentlich immer mein Gebet vor unseren Gottesdiensten, dass wirklich der Heilige Geist an den Herzen, an euren Herzen, an meinem Herzen wirkt. Es ist interessant, wenn ich die Botschaften vorbereite, es ist schön, es ist etwas Gewaltiges, ja, im Worte Gottes zu studieren, die Botschaft vorzubereiten, die Gedanken auszuformulieren. Aber wenn man das, meistens fange ich eine Woche vorher an, den Text zu studieren, über die Dinge nachzudenken, die ich weitergeben will und so weiter. Und dann am Ende der Woche hat man dann ein fertiges Produkt und man schaut rein und denkt, ist nur Menschenwort irgendwie. Wie kann Gott diese schwache Predigt gebrauchen, um Menschen zu segnen, um sie zu erfreuen, um ihnen eine Perspektive zu geben? Aber das ist eben, was Gott tut, was ich nicht tun kann. Ja, und das ist jedes Mal mein Gebet. Ich lese meine Predigt am Samstagabend nochmal durch, am Sonntagmorgen nochmal durch und ich denke, ich hätte viel mehr noch reinpacken können. Aber dann denke ich mir, das, was wir heute hören, das ist genug. Und das, was wir heute hören, gerade auch an Realitäten, an geistlichen Wahrheiten, das ist es, was der Heilige Geist gebrauchen kann, um euch zu ermutigen und euch zu ermahnen, um euch zu segnen, hinauszugehen, ja, und zur Ehre Gottes, zur Ehre des Heilandes Jesus zu leben. So, wir wollen wieder einmal zurückkommen zu der Offenbarung, Offenbarung Kapitel 17. Wir haben ja eine lange Pause gemacht. Die Adventszeit und vorher schon einen Sonntag auch, als wir den Ewigkeitssonntag gemeinsam gefeiert haben. So, wir kommen zurück zur Offenbarung 17 und ich lese uns zunächst einmal den 12. Vers, aber der Textabschnitt, über den wir nachdenken wollen, geht eigentlich bis Vers 18, bis zum Ende des Kapitels. Ich lese den 12. Vers. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige, die das Reich noch nicht empfangen haben, aber, hört einmal, wie gesagt wird, wie Könige werden sie eine Stunde Macht empfangen mit dem Tier. So, es ist ja, wie gesagt, schon lange her, dass wir uns diese Dinge anstudiert haben, überlegt haben, die Offenbarung uns mitteilt, gerade auch in Kapitel 17. Und zurückgreifend auf das, was wir als letztes angesprochen haben, will ich uns nur Folgendes noch einmal ins Gedächtnis rufen. Ja? In Kapitel 16 lesen wir ja von der Ausgießung der letzten Zornschale, der 7. Zornschale über die ganze Welt. Und im Zusammenhang dieser 7. Zornschale lesen wir auch, dann, was das Wort Gottes uns im Zusammenhang des Gerichtes über Babylon, der großen Stadt Babylon, sagt. Schaut einmal Vers 19, Kapitel 16. Und Babylon der Großen wurde von oder vor Gott gedacht, damit er ihr den Becher des Glutweins seines Zorns gebe. Hier werden Bilder gebraucht, die wir sehr, sehr gut einordnen können. Ja. Glutwein seines Zorns hört sich ja nicht sehr angenehm an. Wir verstehen, hier geht es um das Gericht gegen diese Stadt. Und dann in Kapitel 17 lesen wir darüber, wie ein Engel, der eben diese Zornschalen auch ausgegossen hat, im Auftrag Gottes zu Johannes kommt und ihm eine Erklärung darüber gibt, ja, was mit dieser, wie wir gesagt haben, Hauptstadt des Antichristen oder des antichristlichen Reiches dann auch tatsächlich passieren wird. Und diese Aufklärung darüber, wie gesagt, fängt in Kapitel 17 an und sie hört in Kapitel 19, Vers 6 auf. So, die Aufklärung darüber, was mit Babylon geschieht, interessant, ja, nimmt einen sehr großen Teil des Offenbarungsberichtes ein. Das bedeutet, und wir verstehen das, dass es sich hier um etwas doch sehr Wichtiges handelt. Und ich will noch hinzufügen, dass Kapitel 17 bis Kapitel 19, Vers 6. Wiederum, ich erinnere uns noch einmal daran, ein Abschnitt ist, der den chronologischen Bericht der Offenbarung unterbricht. Ja, wir sagten, dass in der gesamten Offenbarung wir 5, manche sagen 7 solche Unterbrechungen haben. Der chronologische Bericht läuft, ja, uns wird berichtet, was passieren wird in der Zukunft, und dann wird plötzlich Halt gemacht. Und dann wird entweder zurückgeschaut und noch einmal erklärt, was noch wichtig ist zu erklären, oder es wird nach vorne geschaut und gesagt, was noch passieren wird. Und das ist nun die letzte Unterbrechung, ja, des chronologischen Berichtes der Offenbarung. Und dann, ihr Lieben, und da freue ich mich schon, in Kapitel 19, Vers 7, da geht es schon um die Wiederkunft des Herrn Jesus. Da freue ich mich drauf, wenn wir endlich zu diesem Vers oder zu diesem Abschnitt kommen, wenn von der Wiederkunft des Herrn Jesu gesprochen wird. Aber noch befinden wir uns in Kapitel 17. Und es geht in diesem Kapitel um die interpretative Schau betreffend der Stadt Babylon. Das heißt, Johannes sieht etwas und er ist erstaunt. Er kann sich das wahrscheinlich nicht erklären, was er sieht. Engel kommt und sagt, hey, warum staunst du? Das und das musst du so und so verstehen. So, das heißt, wir als Leser, wir brauchen nicht zu rätseln, oh, was kann das sein? Dieses rote Tier und was ist diese Frau, die auf dem Tier reitet und so weiter. Der Engel erklärt es uns. Vers 7. Und der Engel sprach zu ihm, warum verwunderst du dich? So in der Weise, ihr Lieben, manche Dinge in unserem Leben verstehen wir auch nicht. Ja, aber wir werden oder wir können sie verstehen, wenn wir das Wort Gottes auflesen und genau lesen, was die Absicht Gottes ist für die ganze Menschheit und auch für unser Leben. Warum verwunderst du dich? Manche wundern sich auch über das Heute, ja, was um uns herum passiert, das ganze Chaos. Ich verwundere mich nicht. Ich weiß genau, in welcher Zeit wir uns befinden. Erschreckt es mich? Manchmal ja. Mich erschreckt die Dummheit der Menschen. Aber ich weiß genau, wo wir uns als Gemeinde des Herrn Jesu befinden. Ich weiß genau, was die Absicht des Feindes Gottes ist. Warum verwunderst du dich? Wir sollten uns nicht wundern, Johannes auch nicht. Und dann sagt der Engel, ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, dass die 7 Köpfe und 10 Hörner hat. Ja, so, der Engel selbst erklärt die Vision. Wir brauchen nichts hinzuzufügen, wir brauchen nichts zu denken, wir müssen nur lesen, was der Engel sagt. So, ich will nicht alles wiederholen, was wir gesagt haben, sondern mit dem weitermachen, was uns als nächstes gesagt wird ab Vers 12. Und es geht in diesem Abschnitt um die 10 Hörner, ja, von denen gesagt wird, es sind die 10 Könige. Hier wiederum. Wir brauchen nicht zu rätseln, was sind diese 10 Hörner auf diesem Tier? Der Engel sagt es uns, das sind die 10 Könige, die in der Zukunft erscheinen werden. Und als ich darüber nachgedacht habe, habt ihr schon mal ein Tier gesehen mit 10 Hörnern? Ist doch widerlich. Ist doch abartig. Ist doch hässlich. Dann dachte ich mir, das ist auch ein Hinweis. Ja? Das Wort Gottes zeigt uns darauf hin, dass alles, was der Widersacher tut, eigentlich im Grunde genommen, im ersten Moment scheint es vielleicht anziehend, aufregend, aber schlussendlich ist es etwas Hässliches. Und das können wir wissen. Vers 3 sagt über das Tier, auf dem die Frau sitzt und reitet, es hat 7 Häupter. Wir haben diese Häupter als antisemitische Reiche dieser Welt identifiziert. Und es hat ebenso 10 Hörner. Und diese 10 Hörner werden uns in Vers 12 als die 10 Könige erklärt. Ja? Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind die 10 Könige. So, wir brauchen nicht zu rätseln. Wir brauchen nicht zu spekulieren. Der Engel sagt uns genau, wie wir diese 10 Hörner, also 10 Könige zu verstehen haben. Und wo begegnen uns diese 10 Hörner und 10 Könige? Schon in der Bibel. Daniel. Ja, und wir sagten, ich sage das immer wieder, Daniel ist, man kann sagen, so etwas wie das Fundament, ja, der Offenbarung Gottes im Zusammenhang der Zukunft. Und die Offenbarung ist das Dach. Und deshalb sehen wir so viele Verbindungen. Daniel 2 spricht von dem letzten antisemitischen Reich und er sagt, dass es wie zwei Füße, ja, wie viel Zehen haben zwei Füße? Sagt jetzt nicht 24. Das ist nicht normal, ja? 10. Und hier sehen wir auch die Verbindung, ja? Dass das letzte antisemitische Reich des Antichristen eben durch diese Zahl auch 10 gekennzeichnet ist, sage ich mal. Ja? Das endzeitliche Reich des Antichristen, wie gesagt, wird uns hier genauer erklärt und es sieht so aus, dass die Welt zu einem Zeitpunkt, wenn der Antichrist auf der Bühne erscheinen wird, ich sag mal in 10 Provinzen aufgeteilt sein wird, über die jeweils ein Funktionär wie ein König regieren wird. Und dazu will ich Folgendes sagen. Wenn wir zurückgehen in die Menschheitsgeschichte, dann sehen wir, dass es schon immer das Bestreben des gefallenen Menschen gewesen ist, sich in einer Welteinheitsordnung oder Regierung zu sammeln. Ja, wir lesen davon zum Beispiel schon in 1. Mose 10, als Nimrod versuchte, ja, durch einen Turmbau zu Babel die Menschen zu einen und hier so eine bestimmte Welteinheitsordnung zu schaffen. Und wir können auch Folgendes dazu sagen, dass dieses Bemühen des Menschen, des gefallenen Menschen, Gott überhaupt nicht gefällt. Ja? Aber der gefallene Mensch, der kümmert sich eigentlich nicht darum, was Gott nicht gefällt. Und deshalb angeheizt von diesem antichristlichen Geist wird er immer, ihr Lieben, genau in diese Richtung gehen, eine Welteinheitsregierung anzustreben. Ja, eine Welteinheitsordnung tatsächlich auch Realität werden zu lassen. Nach dem Ersten Weltkrieg war das der amerikanische Präsident Woodrow Wilson. Er saß mit seinen Kollegen, und das hat seine Frau geschrieben, Edith, in einem ihrer Bücher, die sie geschrieben hat, gerade über die Zeit, wo sie als First Lady der Vereinigten Staaten dann war mit ihrem Mann. Und sie beschreibt eine Situation oder ein Ereignis in Paris, wo eben ihr Mann mit all den anderen Staatsoberhäuptern zusammengekommen ist. Und sie beschreibt, wie sie mit einem Tablett, auf dem Tee gestanden hat, reinkommt in das Zimmer und plötzlich sieht, wie diese mächtigen Männer auf dem Boden rumkrabbeln. Und auf dem Boden ist eine große Weltkarte ausgelegt. Und sie unterhalten sich, wie sie die Grenzen neu ziehen sollen. Und wir wissen auch, dass nach dem Ersten Weltkrieg viele neue Grenzen gezogen worden sind. Ja. Und sie sagt dann etwas heiter, ja, dass die mächtigen Männer dieser Welt aussehen wie kleine Jungs, die im Sandkasten spielen. Und dann sagte Woodrow Wilson Folgendes. Er sagte, aber das, was wir machen, ist in der Tat ein sehr ernstes Spiel, das je unternommen worden ist. Denn von dem Resultat dieses Unterfangens hängt in meinem Verständnis der zukünftige Friede der Welt ab. Und ihr Lieben, das ist genau der Beginn gewesen der UNO oder wie es damals geheißen hat, The League of Nations. Ja? Und das ist genau, was der Mensch auch, der natürliche Mensch, denkt in seiner Verblendung. Er denkt, dass die Antwort für alle Not in dieser Welt, für alle Kriege in dieser Welt, eine Welteinheitsregierung ist mit einer neuen Weltordnung. Und ihr Lieben, nicht, dass der Friede an sich schlecht ist. Jesus selbst sagt, gesegnet oder, wie sagt man, blessed are, glückselig sind diejenigen, die Frieden stiften. Friede ist nicht schlecht, Friede ist gut. Aber die Friedlosigkeit des Menschen hat ihren Ursprung in seiner Sünde, in seiner Rebellion gegen Gott. Und solange das nicht angesprochen ist, solange das nicht behoben wird, ist das sich Bemühen um den Frieden in dieser Welt eigentlich brotlose Kunst. Und außerdem sagt uns das Wort Gottes Folgendes. Apostelgeschichte 17, Vers 26. Es wird gesagt, und er, das heißt Gott, hat aus einem Blut, das heißt aus einem Menschen, Adam, jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Das heißt, Gott hat es verordnet, Gott wollte es so, dass die Völker, dass die Nationen für sich selbst abgegrenzt voneinander leben sollten. Und er hat im Voraus verordnete Zeiten, das heißt eine Zeit, wo eine Nation hoch ist oder wieder runtergeht, bestimmt. Und dann müssen wir uns fragen, warum denn das? Das Wort gibt uns die Antwort. Damit sie den Herrn suchen sollen. Aha, Gott hat das zu einem bestimmten, aus einem bestimmten Zweck gemacht, ja, diese Nationen zu formen, Völker zu formen, Grenzen zu haben, damit sie den Herrn suchen. So, diese Aufteilung der Menschen in Völker, Nationen und Stämme hat eine Absicht. Und die Absicht Gottes ist es, dass diese bestimmte Folge des Sündenfalls oder dieses bestimmte Bestreben des Menschen nach dem Sündenfall verhindert werden soll, dass sie sich zu einer Welteinheitsordnung, Welteinheitsregierung zusammenschließen. Denn schlussendlich, und das ist, was wir mit Sicherheit sagen können, schlussendlich ist eine Welteinheitsregierung oder wird eine Welteinheitsregierung immer sich gegen Gott richten. Immer. Nur eine einzige Ausnahme wird es geben, ihr Lieben, und das ist das Messianische Reich. Nur in dem tausendjährigen Reich gibt es eine Welteinheitsregierung, die Gott, dem Vater, gefällt. Und diese Regierung wird unter der Herrschaft seines Sohnes, Jesus Christus, sein, der als König der Könige und der Herr aller Herren und der über die Erde regieren wird. Und dort in diesem tausendjährigen Reich wird Gott selbst es den Menschen zeigen, wie es wirklich funktioniert. Er sagt, schaut einmal, so geht das. Nur unter der Herrschaft des Herrn Jesus Christus. Schauen wir in unseren Text. Die 10 Könige, von denen schon in Daniel gesprochen wurde, werden uns hier etwas genauer erklärt. Ja, so unser Wissen wird erweitert, indem wir diesen Bericht lesen. Es wird gesagt in Vers 12, dass sie das Reich noch nicht empfangen haben. Das bedeutet, dass diese 10 kommenden Herrscher, die in der Zeit des Johannes noch nicht Wirklichkeit gewesen sind. Sie sind auch in unserer Zeit jetzt noch nicht Wirklichkeit. Ja? Es wird gesagt von diesen 10 Königen, dass sie eigentlich ähnlich wie Könige regieren werden. Das heißt, sie werden genauso eine Autorität haben wie ein König. Überlegen wir einmal. Unsere Politiker sagen, dass sie Diener des Volkes sind. Ja? Denkt ihr nicht, dass sie eher einem König gleichen als einem Diener des Volkes? Viele Politiker stellen Regeln und Gesetze auf, die sie selbst nicht einhalten. Ja? Und es wird gesagt, und das habt ihr auch gehört und ihr wisst das auch, es wird gesagt, dass die Macht, die ein Mensch bekommt, ihn korrupt macht, ihn verdirbt. Und das bedeutet, dass die absolute Macht den Menschen absolut korrupt macht. Und das stimmt für alle Menschen, die nicht verstehen, dass sie sich eines Tages vor Gott verantworten müssen. Ein Mensch, der keine Autorität über sich anerkennt, wird von der Macht, die er bekommt, verdorben. Und das sehen wir in unseren modernen Politikern. Ja. Ich habe das letzten Mittwoch erwähnt, das ist interessant zu sehen, dass die Könige von Israel ja in ihrem Palast mindestens eine Abschrift des Gesetzes haben mussten und sie mussten immer und immer wieder das Gesetz lesen und studieren. Warum das? Ganz einfach, weil sie als Könige eine bestimmte Autorität, Macht hatten, die natürlich korrumpierend wirkt, verderblich wirkt. Aber wenn sie das Gesetz lesen, mussten sie verstehen, dass noch eine Autorität über ihnen steht und das ist Gott. Und diese Autorität müssen sie sich verantworten. Das sehen wir aber unseren modernen Politikern überhaupt nicht. So, weiter wird uns gesagt, dass diese Könige für eine Stunde, das heißt, in manchen Übersetzungen wird gesagt, dass sie für eine kurze Zeit Vollmacht wie Könige empfangen werden. Und das ist der erste Hinweis darauf für uns, dass diese 10 Könige zwar auf die Weltbühne kommen werden, wenn der Antichrist auftaucht, aber dass ihre Zeit, wie gesagt, begrenzt ist. Und das macht uns auch verständlich, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht nach diesen 10 ausschauen sollten, genauso wenig wie nach dem Antichrist. Ja? Meinem Verständnis nach werden wir sowieso als Gemeinde entrückt werden. Ja? Aber ja, eines Tages wird das so sein, dass die Welt in 10 Teile aufgeteilt wird. Und wir wissen auch, ich habe das schon einmal erwähnt, in den 70er Jahren hat es der Club of Rome schon gemacht, die ganze Welt in 10 Bezirke aufgeteilt. Und das muss nur noch zur Realität werden. Und das wird auch, weil die Heilige Schrift uns das sagt. Aber die 10, wie gesagt, werden auf die Weltbühne kommen, erst dann, wenn der Antichrist sich auch offenbaren wird. Der Text sagt uns weiter, diese haben eine Meinung und werden ihre Kraft und Macht dem Tier, dem Antichristen geben. Und das ist auch sehr einfach einzuordnen, sie werden in einem Bund mit diesem Widersacher Gottes stehen. Vers 14 sagt beschreibend weiter, diese werden kämpfen mit dem Lamm und das Lamm wird sie überwinden, denn es, Jesus, das Lamm, ist der Herr aller Herren und König aller Könige. Und wiederholend in meinen eigenen Worten sage ich nur so viel, in den Text wird uns gesagt, dass diese 10 Könige der Weltgeschichte mit dem Antichristen in einem Bund stehen werden und ganz und gar gegen Gott sein werden. Ja? Und das ist übrigens auch, ich sage einmal, der Scheidungstest für alles und alle, Jesus Christus. So, was ist deine Einstellung Jesus Christus gegenüber? Ja? Und an dieser Frage scheiden sich ja die Geister. Menschen glauben heute an alles Mögliche. Sie glauben auch an Gott. Sobald man sie aber fragt, was denkst du über Jesus Christus? Ja, dann wird's prekär. Dann wird's komisch für manche. Jesus selbst fragte diese Frage seine Jünger. Er sagt, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Das ist die Frage aller Fragen. So, und wenn wir sagen, oh ja, Jesus ist mein Erlöser und mein Herr, was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich mein Leben so ausrichte, ja, wie mein Herr das sagt. Wenn mein Leben dem nicht entspricht, was Jesus sagt, wie ich leben soll, dann bezeuge ich mit meinem Leben, dass Jesus nicht mein Herr ist. Ja? Und überlegen wir einmal, wenn die Einstellung zu Jesus Christus das Entscheidende ist, wie sieht es mit unserer gegenwärtigen Regierung aus hier in Kanada? Ach, nicht nur in Kanada. Denken wir an Deutschland, denken wir an die USA. Aber denken wir, dass diese Regierungen christlich oder antichristlich sind. Ja? Und ich kann nur so viel sagen, und vielleicht habt ihr auch das auch gewusst. Aber ich habe von einem Treffen gelesen, bei dem ein evangelikaler Prediger Kanadas den Premierminister Justin Trudeau getroffen hat, und mit ihm darüber zu sprechen, wie er sich die Zukunft vorstellt, Kanadas vorstellt, im Zusammenhang eben mit den Evangelikalen. Und nach dem Gespräch oder während des Gesprächs sagte unser Premierminister Folgendes. Er sagte, dass die schlimmste Gesellschaftsgruppe Kanadas die Evangelikalen sind. Ihr könnt es nachlesen, ich sage euch, kein Märchen. Und wenn wir das nachdenken, was unser Premierminister gesagt hat, ja, ist eigentlich absurd. Aber erinnern wir uns, was die Bibel sagt im Zusammenhang mit dem antichristlichen Geist, dass dieser antichristliche Geist alles hasst, was mit Jesus zu tun hat, mit Jesus Christus zu tun hat. Und das bedeutet schlicht und einfach, dass wir heute schon in einer antichristlichen Welt leben. Eigentlich, ihr Lieben, war das schon immer so gewesen, ja, dass die Menschen in einer antichristlichen Welt gelebt haben. Nur, dass Gott in seiner Güte diesen antichristlichen Geist, dass er diesem antichristlichen Geist noch Einhalt geboten hat. Und unsere Welt, in der wir gerade leben, die sich in diesem furchtbaren Chaos befindet. Wir denken an das, was in Jemen passiert, in Saudi-Arabien, wir denken an Ukraine, wir denken an Israel, wir denken an unser eigenes Land. Ja, diese Aufruhr, diese Unsicherheit, dieses Chaos. Die Welt wartet nur darauf, dass jemand kommt und die Zügel in die Hand nimmt und sagt, so und so wird das gemacht, fertig. Und das ist es, wie der Antichrist erscheinen wird auf der Weltbühne als Retter, ja, der die Welt aus dem Chaos und der Friedlosigkeit führen kann. Und die Welt wird ihm zujubeln, jawohl. So lasst uns weiter den 14. Vers genauer anschauen. Es wird gesagt, diese werden kämpfen mit dem Lamm. So also diese antagonistische Einstellung Jesus Christus gegenüber wird hier gezeigt. Aber nicht nur das, ihr Lieben. Hier wird uns mehr gezeigt. Es ist interessant, wie das Wort Gottes ist. Ja, es sind so viele Bedeutungen in einem Vers zu erkennen. Schaut mal, was gesagt wird. Und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und die mit ihm sind, die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Wir überlegen, wie das uns hier gesagt wird, dann verstehen wir, aha, hier wird von Harmagedon gesprochen. Hier wird darüber berichtet, prophetisch berichtet, dass die Gemeinde des Herrn Jesu mit Jesus kommt zu diesem Zeitpunkt. Ja, das wird von uns gesprochen, prophetisch gesprochen. Und es wird gesagt, es sind die Berufenen, es sind die Auserwählten und Treuen. Ja, und das sind wir. Wenn wir Jesus Christus unser Leben anvertraut haben, ja, dann sind wir berufen. Wenn wir in der Heiligung leben, wenn wir zur Ehre des Herrn Jesus leben wollen, dann sind wir Auserwählte und wir müssen das natürlich in unserer Treue Jesus Christus gegenüber beweisen. So, in seinem zweiten Kommen auf die Erde wird Jesus seine Gemeinde mit sich bringen und hier im Text, wie gesagt, wird prophetisch von uns gesprochen. Ja. Nun, Christen überlegen sich, manche Christen, nicht alle, manche Christen überlegen sich, naja, was werden wir im Himmel wohl tun? Es wird doch langweilig sein. Wir werden da singen, vielleicht Harfe spielen oder in einem himmlischen Chor sein. Für einen, der wie mich, ja, der lieber zuhört, als dass er selbst singt, hört sich das nicht sehr attraktiv an. Ja, so, was werden wir machen? Nun ja, haben wir überlegt, dass wir als Gläubige, als Heilige sehr wohl beschäftigt sein werden, die ersten 7 Jahre in der Ewigkeit, wenn wir mit Jesus sein werden, es wird eine einzige Feier sein. Ja, wir werden mit Jesus feiern. 7 Jahre, das ist, wie man feiert. 7 Jahre. Und dann nimmt Jesus uns mit in die Schlacht von Harmagedon. Wobei wir die besten Plätze haben werden und staunen werden, wie Jesus mit dem Hauch seines Mundes den Antichristen und seine Kumpanen auseinanderreißen wird. Wir haben die besten Plätze, ja. Wir werden beobachten, was passieren wird und vielleicht noch manches mehr, wer weiß. Aber danach geht es schon mit dem Regieren los, ja. Wir werden an der Seite des Herrn Jesus in dieser wiederhergestellten Welt regieren. Jesus braucht uns nicht, das weiß ich auch, aber er setzt uns ein, damit wir uns nicht langweilen. So, für die ersten 7+1000 Jahre wird es überhaupt keine Langeweile geben für uns als Gemeinde des Herrn Jesu. Und dann, wenn die neue Schöpfungsordnung, der neue Himmel, die neue Erde gemacht wird, wird es sowieso keine Langeweile geben, weil die Langeweile eine Folge der Sünde ist. Ja? So, wir kommen zu dem 15. Vers. Und wir merken, wie der Engel wieder den Blick des Apostel Johannes auf diese bestimmte Frau lenkt, die die große Stadt Babylon repräsentiert. Vers 15 sagt, und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Ja? So, es geht ja in diesem 17. Kapitel der Offenbarung um die Hauptstadt des antichristlichen Reiches Und hier im 15. Vers wird uns der Einfluss, dieser verderbliche Einfluss auf die ganze Welt aufgezeigt. Dadurch, wenn gesagt wird, Scharen, Völker, Nationen und Sprachen. Wann immer die Bibel diesen Ausdruck gebraucht, verstehen wir, die ganze Welt ist gemeint. So, diese Stadt wird ihren verderblichen Einfluss ausüben auf die ganze Welt. Ja? Und dann sagt Johannes, oder eigentlich der Engel zu Johannes, etwas sehr Einzigartiges und Eigenartiges. Und hier wird wieder unser Wissen erweitert. Er sagt in Vers 16, hören wir genau hin. Und die 10 Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure, also die Frau, hassen. Und sie verwüsten und entblößen und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Hä? Wir denken, was ist denn hier los? Ja, das hört sich aber nicht nett an, dass die 10 Herrscher ja mit dieser Stadt etwas machen werden, was nicht so schön ist. Aber lass uns überlegen, was das bedeutet, was wir hier lesen. Und so wie ich das sehe oder verstehe, weist uns die Heilige Schrift an dieser Stelle darauf hin, dass die Hauptstadt des antichristlichen Reiches, die Stadt Babylon, in irgendeiner Weise dem Antichristen und seinen 10 Kumpels oder seinen 10 Kumpanen quer über die Leber läuft. Irgendwas wird vorfallen, was dem Antichristen nicht gefallen wird. Und der Antichrist, von ihm wissen wir, er will über sich nichts dulden. Er will als Gott herrschen. Und sobald jemand populärer, bekannter wird wie er, das lässt er nicht zu. Und kann sein, dass eben Babylon in irgendeiner Weise unter den Menschen einen höheren Status erreicht hat, vielleicht, ja, wie den Antichristen, und er kann das nicht zulassen, und deshalb wird er mit den 10 Königen diese große Stadt zerstören. Und was uns im Einzelnen gesagt wird, ist, wie diese Zerstörung geschieht, und ich finde das absolut faszinierend, und ich werde euch sagen, wieso. Es wird uns gesagt, dass die Stadt mit Feuer zerstört sein wird. Ja, das ist, was der 16. Vers sagt. Und in Kapitel 18, da geht es auch um das Gericht über die Stadt Babylon, wird im 18. Vers auch Folgendes gesagt. Und riefen, als sie den Rauch ihrer Feuerbrunst sahen, wer war der großen Stadt gleich? Interessanterweise erinnert mich das, gerade heute Morgen erinnerte mich das im Nachdenken darüber, was ich hier lese, an Nero. Nero, der die Stadt Rom angezündet hat, weil er einfach durchgedreht war. Der war nicht normal gewesen, vielleicht sogar besessen von einem Dämon, und er hat die große Stadt Rom selbst angezündet und hat es den Christen in die Schuhe geschoben. Warum hat er das gemacht? Er wollte einfach etwas Neues haben, etwas Neues bauen, anstelle des alten Rom. Aber wie auch immer, der Hinweis, dass Babylon, diese große Stadt Babylon, mit Feuer zerstört sein wird, ist sehr, sehr interessant. Vor allem, weil schon im Alten Testament davon gesprochen wird, Jeremia 51, Vers 30 wird Folgendes gesagt. Die Helden Babels haben es aufgegeben zu kämpfen. Sie sitzen in ihren Festungen. Ihre Kraft ist versiegt. Sie sind zu Weibern geworden. Man hat ihre Wohnungen in Brand gesteckt. Ihre Riegel sind zerbrochen. Und dann wird in Vers 58 gesagt, O, spricht der Herr, oder so spricht der Herr, der Herrscher. Babel soll von seinen breiten Mauern gänzlich entblößt werden und seine hohen Tore sollen mit Feuer verbrannt werden. Und das ist interessant. Warum? Ganz einfach. Und ich erinnere euch noch einmal, was wir schon einmal gemeinsam angeschaut haben, studiert haben. Babylon als Stadt wurde nie in dieser Weise zerstört. Nie in der Menschheitsgeschichte. Ja. Die Meder und Perser, als sie die Stadt erobert haben, sie haben die durch eine List erobert. Da gab es überhaupt keine Zerstörung gewesen. Die Menschen lebend in Babylon haben das nicht einmal gemerkt, dass die Herrschaften sich geändert haben. Dass auf einmal nicht mehr Babylon, die Herrschaften von Babylon an der Regierung waren, sondern Meder und Perser. Und es ging genauso weiter. Das war für sie gar nicht schlecht, dass sie neuen Herrscher haben, die genauso alles weiter liefen. Wie sagt man das? Laufen liefen. Ah, das Deutsche ist nicht so einfach. Ja, so die Menschen haben es überhaupt nicht gemerkt, dass bis nachher der neue König dort sich offenbart hat vor ihnen. Ja, dass da etwas geschehen ist. So, was sollen wir als Leser verstehen, wenn wir das lesen, was hier über Babylon gesagt wird, ja? Dass diese Stadt mit Feuer vernichtet wird. Es wird uns deutlich verdeutlicht, dass schon im Alten Testament Gott es festgelegt hat, eigentlich vorher schon festgelegt hat, was mit dieser Hauptstadt des Antichristen passieren wird. Und das zeigt uns doch ganz deutlich, wer die wirkliche Autorität hat in dieser Welt. Schaut doch mal, was uns auch in Vers 17 gesagt wird. Und das geht in die gleiche Richtung. Denn Gott gab in ihren Herzen, seine Meinung und Absicht auszuführen. Wem? Den 10 Königen. Und ihre Königsherrschaft dem Tier zu geben, einmal das, bis die Worte Gottes, bis die Aussprüche Gottes vollendet wurden. Das heißt, das wurde schon vorhergesagt, vorherbestimmt. So, das sollen wir als Leser des Wortes Gottes verstehen. Und das ist wiederum eine Lektion für uns heute Morgen. Ihr Lieben, der Wille Gottes vollzieht sich in dieser Welt. Die 10 Könige, die Diener des Antichristen sind, das ist schon richtig. Aber sie tun schlussendlich nur das, was Gott für sie beschlossen hat, dass sie tun sollen. Oh, sie wissen das nicht. Die 10 Könige denken von sich, dass sie selbstbestimmend sind. Sie denken von sich, wie fantastisch und herrlich sie sind. Das Wort Gottes sagt uns aber, dass sie nur so handeln werden, wie Gott es für sie vorgesehen hat. Ja. Und das zeigt uns ganz klar, wer die Autorität hat über diese Welt. Und es ist sehr gut für uns als Kinder Gottes, das noch einmal zu lesen, darüber nachzudenken, lebend in dieser verrückten, absolut verrückten Zeit, ja, dass diese Realität auch für uns doch die Wahrheit, die Realität ist. Gott ist in Kontrolle in allem, was passiert. Und ein Kind Gottes weiß das. Selbst solche Dinge, die ich vielleicht nicht verstehe, die ich nicht einordnen kann, gerade auch im Zusammenhang mit dieser komischen Seuche und mit meinem persönlichen Verlust, lässt Gott zu mit, um mit den Menschen, um auch mit mir, zu seinem von ihm festgesetzten Ziel zu kommen. Woher weiß ich das? Römer 8, 28. Wir wissen aber, so, wir müssen nicht vermuten, wir müssen nicht fühlen, wir können es wissen. Warum können es, wie wir es wissen? Ganz einfach, wir haben das Wort Gottes, was uns darauf hinweist. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Da haben wir es. Die Frage ist, lieben wir Gott? Lieben wir Gott, dass wir seinen Sohn Jesus Christus nun angenommen haben als unseren Herrn und Heiland? Matthäus 10, 29, 31. Jesus sagt, verkauft man nicht 2 Sperlinge um einen Groschen? Und die Antwort ist ja. Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Überlegt einmal, was Jesus hier sagt. Überall, wo ich in der Welt gewesen bin, in Russland, in Afrika, Nordamerika, Deutschland, habe ich Spatzen gesehen. Jesus sagt, keiner fällt von ihnen, von diesen Spatzen auf die Erde, ohne dass der himmlische Vater das weiß. Das ist gewaltig. Und dann sagt Jesus aber, er gebraucht also dieses Bild, um uns auf etwas deutlich zu machen. Er sagt, bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als Sperlinge. Ist das die Wahrheit oder ist das nur ein Wunschdenken? Natürlich ist es die Wahrheit, weil es im Worte Gottes steht. Und wir können nicht sagen, oh, weil die Pandemie nun dazwischen gekommen ist, ist es nun anders. Gott ändert sich nicht, er ist derselbe. Und deshalb können wir unserem himmlischen Vater vertrauen, in allem. Und dann lesen wir in Vers 18, und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Königsherrschaft über die Könige der Erde hat. Und das ist der Schlüssel zu dieser Passage. Es ist der Vers 18. Es gibt sehr viele Lehrer, die sagen, dass Babylon an dieser Stelle, ja, das Geheimnis Babylon, ist eigentlich ein System, ist nicht wirklich eine Stadt, sondern ein System, das religiöse System der Endzeit. Ja. Ich glaube das nicht. Warum nicht? Vers 18. Vers 18 sagt uns, diese Frau, Babylon, ist die große Stadt. Ich habe im Griechischen nachgeschaut, tatsächlich das Wort Stadt wird gebraucht, Polis. Und das ist darum, warum ich diese Stelle auch in dieser Weise interpretiere. Wenn die Bibel sagt, es ist eine Stadt, dann sehe ich keine Veranlassung, das irgendwie allegorisch zu interpretieren und zu sagen, das ist ein System. Ja? Aber wie auch immer. Ich will zum Schluss unserer Predigt uns noch einmal darauf hinweisen, dass die Dinge, die wir hier lesen und die offensichtlich noch Zukunft sind, ihr Lieben, von Gott, unserem himmlischen Vater, schon festgelegt worden sind. Ja? Das ist ja eine Schau in die Zukunft, eine Schau in das, was passieren wird. Und das stimmt mich zuversichtlich, als einem Kind Gottes, ja, das zu wissen, auch im Zusammenhang meines Lebens. Gott kommt mit mir zu seinem Ziel. Ich muss Gott vertrauen, in allem. Ja, es gibt manche Dinge, die mich beunruhigen, die mich erschrecken, die mich traurig machen. Vieles kann ich nicht verstehen, ich bin auch nur ein Mensch, aber eins weiß ich doch gewiss. Gott, mein himmlischer Vater, ist immer noch Gott und er sitzt auf dem Thron. Er hat die absolute Autorität, nicht jemand anders. Und das ist eine Perspektive, ja, die mich als einem Kind Gottes, einem Nachfolger Jesu Christi zuversichtlich, hoffnungsvoll stimmt für alles, was noch kommt. Weil durch Jesus Christus, mein Heiland, ich ein Kind Gottes geworden bin. Möge Gott sein Wort an uns segnen. Heute Morgen. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet. Ja. Es ist erstaunlich, dein Wort aufzuschlagen, unser himmlischer Vater, und darüber zu lesen, wie gewaltig und herrlich und fantastisch du bist. Und das erkennen wir auch unter anderem dadurch, wenn wir uns die Prophetie anschauen. Du bist nicht ein Gott, der auf die gegebene Situation nun reagiert und dann anders reagiert, wenn die Situation sich ändert. Nein, nein. Du hast alle diese Dinge schon vorher bestimmt und das Wort sagt uns das ganz klar. Und das macht uns Mut. Das gibt uns Hoffnung. Das macht mich persönlich zuversichtlich, wissend, dass du diese Dinge in deiner Hand hältst, auch die wir gerade im Moment erleben. Worum wir bitten, himmlischer Vater, ist Folgendes. Wir bitten dich darum, dass du uns Weisheit gibst, richtig zu leben, auch in dieser Zeit, in der so viele Menschen furchtbare Angst haben. Hilf uns, einfach treu zu sein, dem gegenüber, was wir als Wahrheit erkannt haben. Und dann auch die anderen Menschen auf dich hinweisen, auf Jesus Christus hinweisen, den Heiland. Danke, dass noch die Zeit dazu da ist. Wir leben in einer Zeit der Gnade. Wir verstehen das und wir wollen diese Zeit nutzen. Schenk, dass unsere Prioritäten immer klar sind, dass wir davon nicht abweichen, dass wir konsequent im Glauben für unseren Herrn und Heiland Jesus Christus leben in der Nachfolge. Wir preisen dich, wir loben dich für dein lebendiges Wort, das wie ein Schluck frischen Wassers für uns immer ist in dieser Welt, die zu Kloake geworden ist. Danke, dass wir im Lichte leben dürfen, im Lichte stehen dürfen und auf Jesus, unseren Heiland, dem Licht dieser Welt, hinweisen können. Anbetung sei dir, unser himmlischer Vater, im Namen Jesu. Amen. Amen.